Von mir erstmal einen guten Morgen. Freut mich, dass wir mal wieder hier sind. Schön, dass das Wetter auch halbwegs mitmacht. Wie bereits erwähnt, wollen wir uns heute weiter mit dem zweiten Brief des Apostel Paulus an seinen Schüler Timotheus beschäftigen und uns da weiter hineinwagen. Der Text war heute für mich relativ herausfordernd und der ist nicht ganz ohne. Bevor ich in den Text einsteige, will ich euch noch ein paar allgemeine Gedanken zum Thema Predigt weitergeben, die mich in den letzten Tagen oder letzten Wochen beschäftigt haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so eine Predigt hört. Am Schluss sitze ich meistens da und denke mir so, ja, das war jetzt richtig, was der gesagt hat. Oder nein, es war nicht richtig, was da gesagt wurde. Und wenn es richtig war, dann denke ich vielleicht, naja, es war schon alles richtig, aber die Struktur, da kann man wirklich ein bisschen was machen noch. Oder um Himmels Willen, muss das Gebet am Ende wirklich so lange sein? Oder kann man denn kein vernünftiges Bild in der PowerPoint nehmen? Oder was sollen die Rechtschreibfehler da? Kann das niemand Korrektur lesen? Das mag alles stimmen manchmal so. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich dann damit das eigentliche Ziel von so einer Predigt verpasse. Weil ich die Predigt nicht an mich heranlasse, sondern die Predigt nur als so ein Objekt sehe, über das ich urteile. Und dann sage ich, okay, das hat gepasst, aber das hat nicht so gepasst. Diese Predigt ist dann für mich aber komplett nutzlos, weil sie mit meinem Leben nichts zu tun hat. Weil sie mich nicht herausfordert. Oder anders gesagt, weil ich die Predigt nicht so sehe, dass sie mich herausfordern soll. Ich will gar nicht, dass sie mich herausfordert. Ich wünsche mir, dass wir heute das anders machen können, dass wir hier drüber hinwegsehen können, dass es regnet, dass vielleicht die Technik irgendwann mal bei zu viel Wasser streiken würde oder dass ich irgendeinen Satz nicht vernünftig formuliere oder dass ich offene Schuhe trage, da wurde ich schon angemahnt, dass das nicht geht, wenn Prediger scherzhaft angemahnt sind, nicht ernst gemeint, weil die neu sind. Ist mein Wunsch, dass wir uns heute herausfordern lassen von dem, was Paulus da geschrieben hat und von dem, was ich hoffentlich Gutes dazu sagen werde. Ich möchte zu Beginn noch beten. Hey, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben dürfen und dass wir darin lernen können, wie wir ein Leben zu leben haben, das dir gerecht wird, das zu deiner Ehre ist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du die nächsten 30 Minuten jetzt nutzt, dass wir angerührt werden, herausgefordert werden, ermahnt werden, ermutigt werden durch das, was wir hören und durch das, was wir lesen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen anrührst und dass du zu uns sprichst. Amen. Wir haben letztes Mal in der Einleitung zum zweiten Timotheusbrief gehört, dass Paulus diesen Brief dann an seine Schüler schreibt. Also Timotheus war nicht einfach nur irgendjemand, sondern das war jemand, der sehr, sehr eng mit Paulus unterwegs war und der auch sehr viel Verantwortung von Paulus übertragen bekommen hat. Der Brief, das ganze Ding, richtet sich also an jemanden, der sehr gut im Glauben unterwegs war. Für alle die, die jetzt heute zum ersten Mal da sind und sich denken, was ist das hier alles? Kann es sein, dass manches in der Predigt vielleicht etwas viel wirkt? Ich möchte euch trotzdem ermutigen, dabei zu bleiben und danach gerne Fragen dazu zu stellen. Bei Timotheus lief es, wenn wir den ersten Teil so lesen, anscheinend nicht mehr ganz so rund, wie es mal gelaufen ist. Paulus schreibt da, das haben wir letztes Mal gehört, dass er seine Gabe wieder anfachen soll, die er anscheinend so runterbrennen hat lassen. Also irgendwie war er mal dabei und hat irgendwie kräftig gearbeitet. Und das ist irgendwann abgeerbt und nicht mehr so gut weitergegangen. Warum? Was sind die Gründe dafür, dass es bei ihm nicht so gelaufen ist? Darüber können wir nur spekulieren, aber wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass für die ganze Christenheit damals das Leben plötzlich nicht mehr ganz so einfach war. Unter dem römischen Kaiser Nero gab es eine große Christenverfolgung. Das hat nicht mehr bedeutet, dass die Christen dann sozial ausgegrenzt wurden oder nicht oder für nicht ganz voll genommen wurden, sondern die wurden verfolgt, die wurden gefangen genommen und hingerichtet. Und das auf grausame und schräg kreative Art und Weise. Die wurden in Arenen vor Zuschauern irgendwelchen Tieren zum Fraß vorgeworfen, die wurden mit Öl übergossen und als lebendige Fackeln im Garten aufgestellt. Christsein war plötzlich nicht mehr so entspannt. Es war nicht mehr hier ein bisschen Musik machen und hier mal ein bisschen Predigt anhören, sondern Christsein war plötzlich eklig geworden. Es war wirklich gefährlich und anstrengend. Für Timotheus kam dazu, dass sein Lehrer und sein großes Vorbild, also Paulus, zu der Zeit im Gefängnis war. Und Paulus war das schon öfters, aber irgendwie war es auch diesmal anders. Und Paulus hat gemerkt, und wenn wir den Brief lesen, dann sagt er das ganz deutlich, dass er da wahrscheinlich nicht mehr rauskommt. Und dass das wahrscheinlich sein Ende sein wird. Und er sagt, es kann gut sein, dass ich ausgegossen werde als Opfer. Und das im Prinzip sagt er uns damit, es kann gut sein, dass ich hier nicht mehr rauskomme, dass ich hingerichtet werde. Und tatsächlich, Paulus ist aus diesem Gefängnis so nicht mehr rausgekommen und wurde hingerichtet. Paulus will, dass es weitergeht nach ihm. Er sieht seinen Tod irgendwo nahen und will einen Nachfolger einsetzen. Und wer kommt da besser in Frage als sein Schüler und sein Nachfolger, dem er so viel ja schon mitgegeben hat, nämlich Timotheus. Und Timotheus war wahrscheinlich in der aktuellen Situation nicht sonderlich Feuer und Flamme dafür. Und das kann man ihm auch nicht irgendwie übel nehmen. Wie würde es uns in so einer Situation gehen? Ich persönlich für mich kann es mir kaum vorstellen, dass ich da begeistert wäre und wenn außenrum so viel Druck wäre, dass ich rausgehe und Leuten vom Evangelium erzähle und sonst was noch. Das mache ich ja jetzt schon kaum, wenn kaum Druck da ist oder wenn irgendwie was passieren könnte. Wenn es heute so eine Verfolgung gäbe, wenn wir heute hören würden, dass irgendeine Gemeinde in Kulbach hier in der Nähe, dass da während eines Gottesdienstes Leute reingekommen sind, dass die alle gefangen genommen worden sind und dass die Leiter hingerichtet wurden, wie würde es dann heute hier aussehen? Wärt ihr heute hier? Würdet ihr singen, dass Gott groß und gut ist? Würden wir uns Predigten anhören? Würden wir uns zu Gebetskreisen oder anderen versammeln? Würden wir unter Einsatz unseres Lebens weiter Mitglied in der Gemeinde bleiben? Und unter Einsatz unseres Lebens rausgehen und anderen Leuten vom Evangelium erzählen? Auch unter der Gefahr, dass sie uns verraten könnten oder dass es dazu führt, dass wir gefangen genommen werden oder dass unsere Familien leiden oder was auch immer? Oder würden wir vielleicht eher so einen Gang zurückschalten und sagen, naja, ist ja alles online heutzutage, dann geht man nach Hause, bleibt zu Hause, schließt sich ein. Wenn man eine Predigt hören will, kann man das ja online machen und kann man einen VPN-Server nutzen, damit man nicht getrackt werden kann, kann sich gut verstecken. Man kann jede Versammlung meiden, sowieso, ja, es geht ja auch online, muss man ja nicht. Und man muss auch keinem erzählen, dass man Christ ist, das ist sowieso viel zu riskant. Ich persönlich würde mir wünschen, dass ich so nicht wäre. Aber wenn ich realistisch darüber nachdenke, dann sehe ich mich eher einsam und alleine in meinem Zimmer, mit meiner Frau, als hier vorne auf der Kanzel. Warum denke ich das? Als wir damit angefangen haben mit dem Livestream und plötzlich diese Gemeinde so ins Internet, also in die Welt rausgetragen wurde und man da plötzlich mit Gesicht vorne stehen musste und gesehen werden konnte, da war mein erster Gedanke so, wenn man mich googelt, findet man mich ja dann. Und es kann ja sein, dass das irgendjemand eintippt, das ist mir von meinen Studenten schon passiert, und dann denken die, ich bin irgendwie so ein religiöser Fanatiker und Fundamentalist und Spinner und nehme mich nicht mehr voll. Oder, das ist ja heute auch gang und gäbe, dann will ich mich irgendwo auf einen Job bewerben und dann googelt das irgendjemand und denkt sich, oh ne, also so ein Spezialist holen wir uns nicht ins Haus. Und dann hat es Nachteile für mich. Möchte ich. Das waren meine ersten Gedanken, als es um Livestream ging. Ich habe dann doch gepredigt, aber es war eine Überwindung. Und wenn ich mir vorstelle, dass es tatsächlich echte, schlimme Konsequenzen haben könnte, Christ zu sein, dann weiß ich nicht, wie es da bei mir aussehen würde. Anders als Timotheus hatte ich nicht wirklich einen guten Grund oder irgendwie einen nachvollziehbaren Grund, da so gehemmt zu sein. Und da habe ich dann, als ich den heutigen Text gelesen habe, mir gedacht, oh, da passt irgendwas ganz und gar nicht. Wenn ihr euch in irgendeiner Form darin wiederfinden könnt, wenn ihr dieses Gefühl kennt, zu sagen, boah, also es ist schön und gut, so Christ in der Gemeinde passt so, aber wenn man dann nach draußen geht und wenn es andere Leute mitbekommen und wenn die, weiß nicht, dann über mich lachen oder mich für dumm halten oder sonst was, dann wird es eng. Wenn ihr diese Gefühle kennt, so wie Manu das vorhin auch gesagt hat, dann ist der Text, den wir heute lesen, genau das Richtige. Nicht nur für Timotheus damals oder für mich, sondern auch für jeden Einzelnen von euch. Und ich lese den Text für heute und starte ab Vers 8 bis 18. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8 bis 18. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen auch Fidelus und Hermogenes. Der Herr erweise dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat. Sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger und fand mich auch. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit erlange vom Herrn an jenem Tag. Und wie viel er mir in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Das ist ein langer Text. Und wir wollen uns nur drei Punkte daraus anschauen. Ich könnte da wahrscheinlich drei Predigten draus machen. Das heißt, wenn einiges nicht bearbeitet wird oder besprochen wird, dann seid ihr bitte nicht böse. Ich versuche, einen Fokus zu legen. Und dieser Fokus, auf den ich heute legen möchte, ist genau dieses Thema Schämen. Und wir werden drei Dinge sehen und drei Hinweise, die Paulus hier gibt. Nämlich erstens, dass wir erkennen sollen, dass Leid, Probleme und Konflikte eine logische Konsequenz unseres Zeugnisses sind. Es gibt kein echtes, authentisches Zeugnis, ohne dass wir anecken. Zweitens, wir wollen uns anschauen, dass wir eine andere Perspektive brauchen. Und drittens, wir werden sehen, dass wir eine biblische Grundlage brauchen, um Zeugen zu sein. Wir brauchen eine biblische Grundlage, an der wir festhalten, damit unser Zeugnis überhaupt irgendetwas wert ist. Bevor ich aber in die Punkte starte, starten wir mal ganz hinten im Text, bei dem letzten Teil, den ich gelesen habe. Das sind mehr so biografische Sachen, aber die helfen uns, nochmal einzuordnen, wie die Situation damals war. Paulus, das habe ich schon gesagt, sitzt im Gefängnis in Rom und sieht sich mit dieser Realität konfrontiert, dass die ganzen Leute, mit denen er vorher unterwegs war, die mit ihm gedient haben, denen er selber das Evangelium gebracht hat, die irgendwie voll dabei waren, dass sie plötzlich verschwunden sind, ihn im Stich gelassen haben. Warum? Weil ihnen die Nähe zu Paulus oder die Kosten für die Nähe zu Paulus einfach zu hoch geworden sind. Paulus sitzt im Gefängnis und wird hingerichtet werden. Christen werden verfolgt und gehasst. Da ist es nicht sonderlich verwunderlich, dass Leute sich von ihm zurückziehen und ihm sein Schicksal überlassen. Gleichzeitig bedeutet diese Distanzierung, die wir da sehen, auch, dass sie sich von dem, was Paulus gepredigt hat, distanziert haben. Die Leute in dieser Provinz Asien, von der er spricht, mit dieser bemerkenswerten Ausnahme dieses Onesiphorus, die haben ihm und seinem Evangelium den Rücken zugekehrt und sich ängstlich vergraben. Ihre größte und höchste Maxime war Selbsterhaltung. Und Paulus wurde da kurzerhand über Bord geworfen. Den brauchen wir an dieser Stelle dann nicht mehr. Jetzt waren es nicht irgendwelche Leute, Menschen, die halt mal aus dem Paulus gehört haben und dann plötzlich nichts mit ihm zu tun haben wollten, sondern das waren Leute, mit denen er wirklich eng zusammengearbeitet hat. Menschen, unter denen er unter großen Gefahren und Strapazen das Evangelium gepredigt hat und gebracht hat. Zu dieser Provinz Asien, wenn wir das so drüber lesen, da gehört auch Ephesus. Und Ephesus war eine Gemeinde, die wir kennen. Wir haben diesen Epheserbrief schon mal gelesen, wir haben auch den ersten Timotheusbrief uns angeschaut. Timotheus war damals von Paulus für diese Gemeinde in Ephesus als Leiter eingesetzt worden. Und wenn wir uns in den Epheserbrief nochmal reinlesen, dann heißt es da, Paulus sagt über diese Gemeinde Folgendes: Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eurer in meinem Gebet. Es war eine Gemeinde, die gut unterwegs war und für die Paulus wirklich hohe Gefühle hat, über die er sich gefreut hat. Und diese Gemeinde hat diesen Druck nachgegeben. Und darunter waren wohl auch zwei Männer namens Fidelus und Hermogenes, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, von denen lesen wir ansonsten nichts. Die tauchen nur an dieser Stelle in der Bibel auf und wir können nur spekulieren, was das für Personen waren. Allerdings, wenn sie hier namentlich erwähnt sind, dann waren das wahrscheinlich irgendwelche wichtigen Leute, die Timotheus auch kannte und die wohl in irgendeiner Form Leiter waren in Gemeinden in Asien. Wenn ich jetzt sowas hier in Bayreuth hätte und über die Gemeinde schreite, würde ich auch nicht sagen, sogar das Ehepaar, das einmal an Weihnachten da war und zu der Taufe von XY, das kommt nicht mehr. Das sind keine spannenden Botschaften, das ist logisch. Wenn ich sowas sagen würde, würde ich schreiben, die ganze Gemeinde in Bayreuth ist abgefallen, sogar Daniel und Bernd. Das ist der Charakter, den wir haben. Das sind Leute, die irgendwo was ausgedrückt haben, von denen man nie gedacht hätte, dass die eines Tages sagen, boah, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Das waren keine wankelmütigen Schäfchen, sondern es waren gestandene Mitarbeiter. Wenn das solchen Leuten passiert, dann kann es genauso auch dem Timotheus passieren und dann kann es auch uns passieren. Paulus startet in Vers 8, das ist der erste Vers, den wir uns anschauen wollen, daher mit folgendem Aufruf. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich ein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Mach es nicht wie die anderen. Schäm dich nicht. Schäm dich weder für das Zeugnis unseres Herrn, also für das Evangelium und das, was dir offenbart worden ist, noch für mich, der ich in Ketten im Gefängnis liege. Und ich habe dann an der Stelle überlegt, okay, was heißt dieses Schämen überhaupt? Was ist da die Bedeutung? Was heißt das für mich? Ich habe es im Buch nachgelesen, das fand ich nicht sonderlich gut, deswegen habe ich meine eigene Definition mitgebracht. Ich habe geschrieben, Scham ist eine Empfindung, die ausgelöst wird, wenn man sich bewusst ist, dass man versagt hat, beziehungsweise wenn man sich die Blöße gegeben hat. Man schämt sich nur für etwas, das man nicht gut findet oder auch, dass man nicht stolz ist. Man schämt sich für Dinge, von denen man weiß, dass sie nicht richtig sind. Oder nicht annehmbar, nicht schön, nicht attraktiv. Scham entsteht immer dann, wenn man Überzeugungen hat oder Dinge getan hat oder mit Menschen in Verbindung gebracht wird, hinter denen man nicht wirklich steht. Wenn Paulus also sagt, dass er sich nicht das Evangelium schämt, lesen wir im Römerbrief, weil es ja Gottes Kraft zur Rettung ist, dann sagt er damit, klar, viele Leute halten das Evangelium für eine Torheit oder wie man heute vielleicht sagen würde, für Schwachsinn. Aber das ist mir völlig egal, denn ich bin davon ganz und gar überzeugt. Und ich weiß, dass es Gottes Kraft ist, um Leute zu retten. Das ist das Wichtigste und das Beste, was wir haben. Dafür schämt man sich nicht. Man schämt sich auch nicht dafür, wenn man eine richtige Lösung in der Matheaufgabe hat. Das ist Unsinn. Er steht dahinter und weiß, wofür sich da einsetzt. Andersrum betrachtet, wer sich des Evangeliums schämt, zweifelt an dessen Kraft und Wahrheit. Wer sich für Paulus schämt, zweifelt an der Richtigkeit seines Dienstes und damit an der Berufung, die er von Gott bekommen hat. Wenn also dieser Fidelus oder der andere wirklich glauben würden, dass Paulus der von Gott gesandte Apostel für die Heiden ist und dass sein Evangelium die Wahrheit ist, dann hätten sie sich ja kaum von ihm abgewandt, oder? Paulus geht weiter und sagt, nicht nur schäme dich nicht, sondern sei stolz auf das Evangelium. Wenn man nachliest, dann sieht man, dass das Quatsch ist, was ich gerade gesagt habe. Da steht, sondern leide mit uns für das Evangelium. Und da muss ich so kurz stocken, weil ich dachte, hä? Ist das Gegenteil von schämen jetzt leiden? Wenn ich das geschrieben hätte, hätte ich gesagt, schäme dich nicht dafür, sondern sei stolz. Sei stolz auf das Evangelium, denn es ist die Kraft Gottes und sei stolz auf mich, weil ich hier so viel dafür leiste. Schreibt Paulus nicht, sondern sagt, sondern leide mit uns. Und ich will euch mal so ein kurzes Bild mitgeben, das mir da in den Kopf gekommen ist. Wenn ihr es unsinnig findet, dann gerne ignorieren. Stellt euch mal vor, ihr lauft von der Gemeinde Richtung Rotmain-Center, so durch die Innenstadt. Und ihr kommt so langsam Richtung Karstadt und da auf dem Platz steht irgendwie so ein Pranger. Und da ist eine riesen Meute außenrum und die schimpft und die schreit und ihr kommt näher und stellt fest, ja, und ihr hört so Fetzen und sagt, wow, das ist so ein religiöser Spinner, so ein Fundamentalist, so ein richtiger intoleranter, irgendein Schimpfwort einsetzen hier. Und außerdem hat er das Opernhaus angefackelt. Und dann kommst du noch näher und dann hörst du, dass Leute rufen, ja komm, wir hängen den direkt auf. Und dann gehst du noch näher ran und dann siehst du langsam, was das für Leute sind. Das sind irgendwie Arbeitskollegen oder Kommilitonen oder Leute, die man aus der Schule kennt. Und du bist so, oh, das ist irgendwie eine ganz komische Situation hier. Und gehst weiter und dann siehst du so diesen Pranger und da steht dann Daniel. Sorry, Daniel. Da steht dann Daniel da und dann schaut er so in die Runde und dann sieht er dich und dann winkt er rüber und sagt, hey, Jonathan. Oder hey, wie auch immer du bist. Komm mit. Schäm dich nicht, sondern leide mit mir. Komm, da so ein Plätzchen frei neben mir. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mein erster Reflex wäre so, was, mit wem meint er denn? Das wäre meine Einstellung dazu. Was ist für eine komische Situation? Ich meine, es ist ja schön und gut, dass er da leidet, ne? Aber wieso muss er mich mit reinziehen? Es gibt ja kein was. Und um das zurück zum Text zu bringen, was meint Paulus hier mit? Leide mit. Sollen wir Leid suchen? Sollen wir irgendwie, hat es irgendwas, keine Ahnung, sollen wir so ein komisches Spleen entwickeln und dann versuchen, in Leid reinzukommen? Was ist das für eine Aufforderung? Und das führt uns zu dem ersten Punkt. Akzeptiere Leid und Probleme als Konsequenz deines Zeugnisses. Paulus war in der Situation bestimmt auch nicht unendlich glücklich. Er hat die Lage mit Sicherheit auch nicht herbeigesehnt und toll gefunden. Leid war auch für Paulus leidvoll, denn sonst würde er es nicht Leid nennen. Es war nicht sonderlich erstrebenswert. Trotzdem, obwohl er wusste, dass Leid nicht so toll ist, hat ihn das nicht abgeschreckt. Im Gegenteil, Paulus war öfter schon unterwegs und er hat schon viel Leid erfahren. Und zwar sehr viel Leid, mehr als wir alle zusammen wahrscheinlich für Christus. Und trotzdem ist er immer wieder los und hat das Evangelium nach draußen gebracht. Die Probleme, die er erlebt hat, waren für ihn eine logische Konsequenz von dem, was er getan hat, von seinem Zeugnis, das er nach draußen gebracht hat. Und mit Sicherheit hat er da die Worte Jesu vor Augen gehabt, der in Matthäus 5,11, also der in der Bergpredigt, in der Seligpreisung vorher, sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Paulus wollte nicht bewusstes Leid suchen. Und das ist auch keine Aufforderung an Timotheus, dass er Leid sucht und bewusst sich in irgendwo eine dumme Situation begibt und auch nicht an uns. Aber es macht deutlich, dass wenn wir für unseren Glauben einstehen, dass das immer zu Problemen führen wird. Das mag mal in manchen Situationen kleinere Sachen sein, dass Leute über uns lachen oder dass wir vielleicht sozial ausgegrenzt sind oder was auch immer. Das kann aber in Extremfällen, nicht hier in Deutschland, aber vielleicht ein paar tausend Kilometer weiter in eine andere Richtung, dazu führen, dass wir den Job verlieren, dass wir uns Sorgen machen müssen, wie wir durchkommen, dass wir gefangen genommen werden oder dass wir sterben. Und Paulus sagt, ja, alles schön und gut, das sind die Konsequenzen, mit denen wir rechnen müssen. Lasst euch darauf ein, denn es gibt das Besseres, denn die Perspektive, die wir dazu haben, oder wenn wir die richtige Perspektive haben, dann ist das alles kein großes Problem. Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, ich bin ja viel durch die Gegend gegangen und ich habe auch manchmal Leuten erzählt, dass ich so gläubig bin, aber vielleicht habe ich noch gar kein Leid oder keine Probleme oder kein irgendwas erfahren. Das ist super, schön und freut mich, ist aber nicht die Regel. Das ist nicht das, womit wir rechnen sollen und rechnen dürfen. Es ist ein biblisches Prinzip, dass wir Probleme haben, wenn wir authentisch den Glauben leben. In Kapitel 3, also im selben Brief, in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12, sagt Paulus, und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Jesus selbst sagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Nicht schön, das ist nicht angenehm. Oder in Lukas 21, Vers 12, das wird dann nochmal ein bisschen krasser. Vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen, um meines Namens willen. Ihr werdet aber auch von euren Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden. Und man wird etliche von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Das klingt nicht so angenehm. Das ist vielleicht nicht das, wie soll ich sagen, das Attraktivste, was hier vorne gepredigt wird. Und das ist auch nicht so die beste Marketingaktion für dieses ganze Christentum-Dings. Christsein wird in der Bibel immer in Beziehung, in Verbindung mit Leid und mit Problemen dargestellt. Und damit sind nicht Leid und Probleme gemeint, wie wir sind vielleicht finanziell nicht so gut aufgestellt oder wir sind mal krank, sondern das sind Leid und Probleme gemeint, die dadurch entstehen, dass wir authentisch leben. Und das ist eigentlich auch ganz logisch. Warum? Wenn wir authentisch den Glauben leben, dann sind wir anders. Die Bibel ruft uns auf, anders zu sein. Und wenn wir anders sind, dann fällt das auf. Und wenn Leute das sehen, können sie es nicht gut finden. Warum? Weil diese Andersartigkeit bedeutet, dass sie irgendwo unter diesem Spannungsverhältnis stehen und sehen, okay, das ist nicht, wie ich mein Leben lebe und wie ich mein Leben leben möchte, deswegen kann ich damit nichts anfangen. Ich kenne Leute, die haben gesagt, ja, mit so christlichen Leuten abhängen, das macht nicht so viel Spaß, weil man dann immer das Gefühl hat, dass man irgendwas falsch macht. Wenn ich mein christliches Leben richtig lebe, dann ist nicht gemeint, dass ich irgendwelchen Leuten künstlich schlechtes Gewissen mache, sondern wenn ich ihnen zeige, was ein Leben mit Gott eigentlich bedeutet, dann bedeutet das, dass ich ihnen zeige, dass sie sündig sind. Und das erzeugt keine Sympathie. Also, wenn wir rausgehen, wenn wir Leuten von Jesus erzählen, wenn wir authentisch unser Leben leben, dann sind Probleme, dann ist Anecken, dann ist Verfolgung in manchen Fällen eine logische Konsequenz. Das ist nicht was, wo dann wir plötzlich eine Krise kriegen sollten und denken, oh, das ist ein göttliches Zeichen dafür, dass ich aufhören sollte, sondern das ist eine logische Konsequenz. Stell dich darauf ein, dass wenn du dein Leben richtig christlich lebst, dass du anecken wirst. Stell dich darauf ein. Ist kein Problem. Nimm es in Kauf. Wozu das Ganze? Das hört sich nicht sonderlich attraktiv an, nicht sonderlich schön. Warum muss ich mir diesen anstrengenden Lebensweg geben? Und Paulus führt uns dann zum zweiten Punkt und sagt, das macht alles keinen Sinn, wenn wir nicht die richtige Perspektive haben. Paulus leidet nicht grundlos und ohne Plan und nicht ohne Perspektive. Im Gegenteil, ihn treiben mindestens, ich nenne jetzt mal drei Dinge an. Erstens, Dankbarkeit dafür, was Jesus für ihn getan hat. Zweitens, das Bewusstsein, dass er von Gott einen Auftrag bekommen hat, das Evangelium weiterzubringen und Leute dadurch zum Glauben zu bringen. Und drittens, dass er sagt, ich weiß, mit wem ich da mich eingelassen habe und ich vertraue auf diese Person, diesen Gott, dass er mich durchführen wird, dass er alles in der Hand hat und dass er alles gut macht. Und Paulus schreibt Verse, die so voller Gehalt sind, dass wir nur an der Oberfläche kratzen können. Ich lese jetzt trotzdem mal vor und nehmt mir es nicht übel, wenn ich nur so ein paar Sachen daraus dann bespreche. Paulus schreibt, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Nachfolge und Zeugnis, das nach außen tragen, passiert immer auf der Grundlage von Gnade. Er hat uns ja errettet. Wenn wir das nicht vorne ranstellen, dann macht er das keinen Sinn. Jesus Christus selbst ist ins Kreuz gegangen und hat deine und meine Schuld auf sich genommen und den Zorn Gottes ertragen, der uns gegolten hätte. Er hat uns den Weg bereitet und uns aus unserer Sünde und der Verdammnis errettet. Wenn wir durch unser Zeugnis und durch unser Leben Leid auf uns nehmen, dann für denjenigen, der so viel mehr für uns getan hat. Und dieser Jesus, der alles für uns getan hat, ist auch der, der uns berufen hat, der uns eingesetzt hat. Der hat es mit einem heiligen Ruf. Er hat uns die Aufgabe gegeben, seine Zeugen zu sein. Das hat er nicht nur dem Paulus gegeben, das hat er nicht nur dem Timotheus gegeben, sondern das ist jedem Einzelnen von uns gegeben. Und er hat es beschlossen und festgesetzt, lange bevor wir existiert haben, existiert. Er hat uns nicht aufgrund unserer Werke erlöst, weil wir irgendwie so toll wären oder so glücklich oder sonst was, sondern aufgrund seines Plans. Heißt, er hat alles in der Hand. Er ist derjenige, der die Pläne macht und der die Pläne durchführt. Er hat alles in der Hand. Auch die Probleme und auch das Leid, das auf uns zukommen könnte. Mehr noch, er hat durch sein Erscheinen, das lesen wir, also sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung, den Tod besiegt und stattdessen Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Ist uns das klar? Können wir das begreifen, was das bedeutet? Wir leben nicht umsonst und nicht ohne Hilfe und Beistand und vor allem nicht ohne Perspektive Zeugnis für Gott. Wir zeugen für den lebendigen Gott, dem alle Macht gegeben ist. Deswegen kann Paulus hier auch sagen, ich bin berufen und wenn das Leid beinhaltet, dann ist es kein Problem. Denn ich weiß ja, wer mich berufen hat und wer mich an der Hand hält und wer mich durchführt. Auch wenn ich hier in Ketten liege und vielleicht bald sterbe, ist das alles kein großes Problem. Es gibt keinen Grund, mich zu schämen dafür, denn ich bin hier im Auftrag des großen Gottes. Und dieser große Gott wird mich bewahren, nicht vor Leid, nicht vor Gefangenschaft und vielleicht und auch nicht vor dem Tod letztlich, aber er wird mich vor dem ewigen Tod bewahren. Und er hat mir ein Geschenk gegeben, das so viel größer ist, als alles, was ich hier auf der Erde verlieren könnte. Im Vergleich zu dem, was Jesus mir gegeben hat und was auf mich wartet, ist das hier, dieses Leid und dass ich jetzt vielleicht nicht, keine Ahnung, einen besten Job finde oder dass ich vielleicht Probleme habe mit meinen Arbeitskollegen oder sonst was. Im Vergleich dazu ist es ein Witz. Und das sagt Paulus, der wirklich alles aufgegeben hat. Und mit dieser Perspektive und hinter diesem Hintergrund kann Paulus sagen, dass sein Leben Christus gehört und Sterben für ihn ein Gewinn ist. Paulus schaut nicht auf das, was in seinem Leben gerade schief läuft und was vielleicht gerade unangenehm ist und nervig ist und ist deswegen verunsichert oder beschämt. Nein, Paulus schaut auf seinen Retter, schaut auf Jesus und auf die Ewigkeit, die vor ihm liegt. Daneben ist alles Leid verschwendend gering. Das im Vergleich zu der Ewigkeit, die vor ihm liegt, ist alles, was jetzt hier passieren kann.
Er leidet, Gutes erwächst. Er sieht den Vorteil, er sagt, dadurch, dass ich hier liege, sind Leute bestärkt worden. Dadurch, dass ich hier liege, haben Leute von Jesus gehört und haben eine Chance, einen Retter kennenzulernen und ein ewiges Leben zu haben. Das ist so viel mehr wert, als dass es mir gerade gut geht und dass ich in meinem schönen Einfamilienhaus sitze und alles bequem ist. Das hat keinen Wert langfristig. Und das hört sich hart an und diese Perspektive ist, glaube ich, schwierig für uns, wenn wir in so einer sehr entspannten Situation sitzen und unsere größte Sorge vielleicht ist, dass, keine Ahnung, gerade eine Zimmerpflanze nicht so gut aussieht oder die Katze krank ist oder sowas, dann macht das vielleicht wenig Sinn. Aber die langfristige Perspektive ist, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden. Eines Tages sind wir hier alle tot. Und dann zählt es nicht, ob wir ein schönes Haus gehabt haben oder ob die Arbeitskollegen freundlich mit uns gelacht haben, wenn die Witze gemacht haben, sondern dann zählt, ob wir ein Leben für Jesus gelebt haben oder nicht. Um diese Perspektive haben zu können und behalten zu können und um ein Zeugnis zu haben, das überhaupt in irgendeiner Form relevant ist, brauchen wir biblische Wahrheit, brauchen wir eine Grundlage. Und damit kommen wir zum letzten Teil für heute, zu dem Aufruf, halte dich an das Wort Gottes. Ich lese wieder, Paulus schreibt, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Zeugnis geben ergibt keinen Sinn, wenn man nicht wirklich weiß, wofür man Zeugnis ablegt. Deswegen ist es immens wichtig, dass wir eine gute biblische Grundlage haben. Und wenn Paulus hier sagt, dass er von diesem Muster der gesunden Worte spricht, ist es genau das, was er meint. Es ist eine gute, biblisch fundierte Grundlage. Es sind biblische Überzeugungen, an denen man begründet, nicht weil das der Pastor vorne gesagt hat, sondern begründet, weil man weiß, wo sie herkommen und weil man es durchdacht hat und selber erforscht hat, festhält und für die man einstehen kann. Das ist wichtig und ein zentraler Bestandteil unseres Zeugnisses. Und um das ein bisschen mehr zu verstehen, um ein bisschen mehr die Tragweite da sehen zu können, will ich einen kurzen Sprung ins Gegenteil machen. Wenn wir in die USA gehen, gibt es dort viele Gemeinden, viele Pastoren, die im Rampenlicht stehen. Das sind Leute, die treten in Talkshows auf, die sitzen da mit irgendwelchen hippen Leuten, die sind befreundet mit Celebrities wie Justin Bieber oder sowas. Die füllen ganze Stadien, wenn sie reden, und da kommen Leute hin, die mit Jesus so nichts zu tun haben. Diesen Leuten fehlt es nicht, überhaupt nicht, an Mut, offen über Jesus zu reden. Und anders als ich das jetzt gepredigt habe, scheinen sie auch nicht wirklich anzuecken und Probleme damit zu haben. Warum? Das klingt jetzt hart, weil sie keine biblisch fundierte Theologie haben. Sie stehen für nichts ein. Klar klatschen alle, wenn man sich vorne hinstellt in seinen Designerklamotten und der hippen Brille und sagt, dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass er alles toleriert und dass wir machen können, was wir wollen und dass alles schön ist. Und dass er will, dass wir unsere wahre Bestimmung finden und uns selbst verwirklichen. Wenn wir hier in Deutschland sind und uns anschauen, was um uns herum passiert, dann ist es da nicht groß anders. Wenn man die evangelische oder die katholische Kirche anschaut, dann geraten die selten in Kritik, weil sie in irgendeiner Form an biblischen fundierten Sachen festhalten. Sie geraten in Kritik, wenn sie in schwerer Sünde leben, weil man da den Missbrauchskandal denkt. Und wenn sich dann mal ein Pastor oder ein Pfarrer dazu bequemt, tatsächlich mal eine biblische oder für ein biblisches Prinzip einzustehen, wie zum Beispiel Olaf Latze, dann kommt jeder rausgerannt und sagt, nee, mit dem haben wir nichts zu tun, das ist ein rückständiger Fundamentalist, und dann wird er seines Amtes enthoben. In diesem Zug hat sich ein leitender bremischer Pastor hingestellt zu einer öffentlichen Rede und hat, und das ist kein Witz, gesagt, dass man aus der Bibel und aus dem, was Gott gesagt hat und aus der ganzen Geschichte, die wir hinter uns haben, keinerlei moralische Verpflichtungen ziehen darf. Das wäre ein sogenannter Gebotsfundamentalismus. Wenn ich in die Bibel schaue und dort steht, dass wir Gott ehren sollen, dass wir nicht stehlen sollen, etc., das können wir nicht als Grundlage für unser Leben nehmen, denn das wäre Fundamentalismus. Wir würden uns auf irgendwas berufen, was da steht. Das hat er wirklich gesagt. Stattdessen, was sollen wir machen? Wir sollen uns im Dialog unter Berücksichtigung der Liebe auf Regeln einigen, die uns gerade passen. Das ist kein christliches Zeugnis, das ist genau das Gegenteil davon. Und dass man damit nicht aneckt, ist logisch, weil er im Prinzip sagt, mach, was du willst. Sorry, ich bin gerade etwas gestresst. Den Namen Jesus kann man mit unheimlich viel Unsinn füllen. Mit so viel Unsinn, das ist erschreckend. Echtes Zeugnis basiert aber immer auf einer biblischen Grundlage. Wenn wir für Jesus Zeugnis ablegen wollen, dann müssen wir das echte Evangelium predigen. Und das beginnt nicht mit alles ist gut, aber es könnte noch etwas besser sein. Das echte Evangelium sagt uns, dass wir verlorene Sünder sind, die vor einem heiligen Gott nicht bestehen können. Das Evangelium sagt uns zuallererst, dass wir ein riesiges Problem haben, so wie wir aktuell leben. Und das ist, dass wir komplett falsch liegen, dass wir sündig sind. Das heißt, dass das, was wir hoch und heilig halten, dass es falsch ist und uns kaputt macht. Es sagt uns aber auch, dass wir Buße tun dürfen und dank Jesu Tod am Kreuz auf Gottes Gnade vertrauen dürfen und nicht verloren sind. Jetzt sitzen wir vielleicht da und denken uns, ja, schön, das mit diesen biblischen Überzeugungen, so die Grundlagen habe ich. Und den Rest, das kann der Pastor machen oder der Prediger oder die Gemeindeleitung. Das ist aber für mich nichts. Das ist nicht so. Jeder von uns braucht feste biblische Überzeugungen. Und es kann nicht sein, dass wir ein gutes Zeugnis geben, wenn wir das nicht haben. In Epheser 4 schreibt Paulus ab Vers 11, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wie wollen wir starke Zeugen sein, wenn wir keine Überzeugung haben? Und der Text sagt uns, dass wir diese Überzeugung im Glauben und in der Liebe haben sollen. Im Glauben heißt, dass wir darauf fest vertrauen und dass wir uns nicht wie so ein Fähnchen im Wind hin und her werfen lassen und von jedem, der irgendwas anderes sagt, uns verunsichern lassen. Und in Liebe bedeutet, dass wir diese Überzeugungen nicht mit Druck, nicht mit Bosheit oder nicht mit Gewalt kommunizieren, sondern mit Liebe. Dass wir sie liebevoll überbringen. Es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, aber auch als jeder einzelne Christ in der Gemeinde, für diese Wahrheiten Gottes einzustehen und nicht zuzulassen, dass sie verdreht und verfälscht werden. Bei dieser Aufgabe, so wie der Text es sagt, dürfen wir uns auf den Heiligen Geist berufen, der uns dabei bestärkt und uns hilft. Für diese Überzeugungen brauchen wir uns nicht zu schämen, wenn sie aus dem lebendigen Wort Gottes stammen. Ich fasse zusammen. Paulus ruft Timotheus auf, sich nicht für das Evangelium zu schämen. Im Gegenteil, er soll bereitwillig die Konsequenzen für sein Zeugnis tragen, sie akzeptieren und damit rechnen und sich nicht davon einschüchtern lassen. Denn Gott selbst steht hinter ihm, der ihn errettet hat und der ihn berufen hat, sein Zeuge zu sein. Dabei ist wichtig, die Perspektive auf die Ewigkeit zu richten, auf das zu schauen, was vor einem liegt, und dabei fest und stark auf der biblischen Grundlage zu stehen. All das gilt auch für uns. Das gilt nicht nur für Timotheus, das gilt genau für uns genauso. Ist das wichtig? Muss man das machen oder geht es nicht auch irgendwie ohne? Ich habe einen Text dazu gelesen, bin in meiner stillen Zeit darüber gestolpert. Da sagt Jesus Folgendes. Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Das sind harte Worte und da gibt es auch wenig rum zu diskutieren. Und ich muss persönlich gestehen, dass sie mich hart getroffen haben. Denn bei mir schaut es oft mit Zeugnis nicht sonderlich rosig aus. Ich kenne es persönlich, nicht nur aus dem, was ich vorher erzählt habe, sondern auch aus anderen Situationen, mich für das Evangelium zu schämen. Ich will uns jetzt nicht mit so einem schlechten Gefühl daraus entlassen, sondern mir ist dann der Petrus ins Sinn gekommen. Und es ist eine Geschichte, die mir Hoffnung gemacht hat und die mich irgendwie neu gepackt hat. Petrus war mit Jesus unterwegs die ganze Zeit, als Jesus gepredigt hat. Und Petrus war voll dabei. Und Petrus hat Jesus auch groß und heilig versprochen, dass er ihn niemals verlassen und verleugnen wird. Kurz darauf hat er Jesus verleugnet. Richtig ungünstig. Also so gerade noch versprochen, ja, ich bin voll dabei und ich werde dich nie verlassen und ich werde voll für dich einstehen. Und im nächsten Moment verleugnet er ihn vor einem Markt und vor irgendwelchen Leuten. Und hat so viel Angst und so wenig Vertrauen in seinen Herrn, dass er sagt, ich kenne ihn nicht mal. Dieser Petrus ist aber nicht diese Person geblieben. Jesus hat ihn kurz danach als Fels, als Grundstein für seine Gemeinde auserwählt und Petrus hat geliefert. Der Petrus, der noch kurz vorher in der Markt nicht sagen konnte, dass er Jesus kannte, hat sich an Pfingsten mitten in Jerusalem hingestellt und vor Tausenden von Leuten gepredigt, dass sie Jesus, den Sohn Gottes, ans Kreuz geschlagen haben und sich kein bisschen dafür geschämt. Dieser Petrus hat, nachdem er dann Leute geheilt hat und deswegen vor den Hohen Rat, also das höchste jüdische Gerichtsorgan da gestellt wurde, hat zu den Leuten gesagt, die ihm echt was antun konnten, über Jesus, das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Entscheidet ihr selbst, einige Verse später, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott, denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Derselbe Geist, der Petrus dazu befähigt hat, seine Furcht loszuwerden, seine Furcht aufzugeben, seine Scham aufzugeben, ist auch in uns. Wir haben das letzte Mal gehört, dass uns nicht ein Geist der Furchtsamkeit, sondern ein Geist der Kraft gegeben ist. Es ist uns möglich, Zeugen zu sein und für Gottes Evangelium einzustehen. Das ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass das in meinem Leben mehr sichtbar wird und dass das bei uns allen mehr sichtbar wird.